Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, der in der Praxis häufig übersehen wird. Es geht nicht um gleiches Geld für gleiche Arbeit, sondern um gleiches Geld auch für gleichwertige Arbeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des RSM Ebner Stolz Mittelstandstalks. Mein Name ist Esra Laubach und ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Bei uns im Podcast geht es regelmäßig um aktuelle Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen und ganz konkret darum, wie Sie diese Themen in Ihrem Unternehmen praktisch umsetzen. Heute sprechen wir über ein Thema, das 2026 so gut wie alle Unternehmen beschäftigen und dadurch gegebenenfalls auch die Unternehmenskultur verändern wird. Es geht um die Entgelttransparenzrichtlinie der EU. Bis Juni dieses Jahres wird der deutsche Gesetzgeber diese Richtlinie umsetzen müssen, mit dem Ziel, mehr Lohntransparenz in Unternehmen zu schaffen. Und vor allem geht es darum, Diskriminierung beim Gehalt aufgrund des Geschlechts zu beseitigen. Stichwort Gender Pay Gap. Sie kennen das vielleicht auch. Es ist immer noch der Fall, dass Frauen deutlich weniger verdienen als Männer. Wie soll es gelingen, dieses Problem endlich in den Griff zu kriegen? Was bedeutet die EU-Richtlinie für mittelständische Unternehmen und wann müssen Sie handeln und wie setzen Sie die Vorgaben praktisch um? Diese und noch viele mehr Fragen stelle ich heute Eva Einfeld. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht bei RSM Ebner Stolz und hat sich schon jetzt sehr intensiv mit der Entgelttransparenzrichtlinie befasst. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute sprechen können, liebe Frau Einfeld. Herzlich willkommen im Mittelstandstalk.
Hallo, liebe Frau Laubach.
Lassen Sie uns doch zuerst einmal die ganzen Begriffe entwirren, die um dieses Thema rumschwirren. In Deutschland gibt es schon seit 2017 ein Entgelttransparenzgesetz. 2023 wurde ja dann von der EU die Entgelttransparenzrichtlinie verabschiedet. Was gilt denn jetzt eigentlich für Unternehmen in Deutschland?
Tatsächlich relativ einfach. Es gilt das Entgelttransparenzgesetz. Eine Richtlinie hat keine unmittelbare Wirkung, sondern diese muss erst umgesetzt werden in das nationale Recht. Das ist bei der Richtlinie noch nicht geschehen. Wir rechnen damit, dass das bestehende Entgelttransparenzgesetz an die Richtlinie angepasst wird, dass es also gar kein neues Gesetz gibt, sondern eine Novelle dieses bestehenden Gesetzes. Und da warten wir letztendlich drauf. Bislang gibt es noch keinen Gesetzesentwurf. Es gab eine Kommission, die von der Regierung eingesetzt worden ist zur bürokratiearmen Umsetzung der Richtlinie. Diese hat ihren Bericht Ende Oktober letzten Jahres vorgestellt. Und jetzt warten wir, was der Gesetzgeber daraus macht.
Die Novelle des Entgelttransparenzgesetzes, die muss ja, glaube ich, bis spätestens Juni 2026 erfolgen. Bislang liegt ja aber noch gar kein Entwurf vor. Lässt sich denn trotzdem schon absehen, welche Neuerungen es durch die Integration der Entgelttransparenzrichtlinie geben wird?
Ja, tatsächlich kann man das schon absehen, weil die Richtlinie in vielen Punkten sehr konkret ist und damit tatsächlich dem nationalen Gesetzgeber verhältnismäßig wenig Gestaltungsspielraum überlässt. Insofern, da wo die Richtlinie konkrete Vorgaben macht, können wir eigentlich schon sagen, das wird es im Großen und Ganzen sein. Da mag es vielleicht minimale Abweichungen noch geben, aber Arbeitgeber können sich da heute schon drauf vorbereiten. Die wichtigsten Punkte sind hierbei tatsächlich: Bisher hat nach dem Entgelttransparenzgesetz ein Arbeitnehmer Anspruch auf Mitteilung der Entgelthöhen von Beschäftigten mit gleichwertiger Arbeit in Betrieben ab 200 Beschäftigten. Dieser Schwellenwert wird wegfallen. Die Richtlinie sieht keinen solchen vor. Das heißt, dass tatsächlich auch in Kleinstunternehmen ein solcher Auskunftsanspruch besteht. Bislang beschränkte sich der Anspruch auch auf den sogenannten Median. Also wenn Sie 5 Gehälter haben, genau den mittleren. Die Richtlinie spricht vom Durchschnitt. Und tatsächlich, wenn man das genau liest, fällt die Beschränkung auf die Mitteilungspflicht bezüglich des anderen Geschlechtes weg. Ja, bislang ist es so, dass der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Mitteilung des Medians des anderen Geschlechtes hat. Das wird auch wegfallen. Im Übrigen, und das ist auch noch ein Punkt, was vielfach jetzt in der Presse war, bislang müssen nur Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten bestimmte Berichtspflichten erfüllen. Und zwar müssen sie nur darüber berichten, über die Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung und zur Sicherstellung der Entgeltgleichheit. Zukünftig müssen mindestens alle Arbeitgeber ab 100 Beschäftigten einen Lagebericht zum geschlechtsspezifischen Entgeltgefälle veröffentlichen, das natürlich deutlich mehr ist.
Okay, also summa summarum heißt das, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten letztlich deutlich mehr Informationen über die Gehaltsstrukturen im Unternehmen.
Richtig.
Für Bewerberinnen und Bewerber kann das ja eigentlich auch ganz interessant sein. Ändert sich denn für Bewerber auch was?
Ja, tatsächlich ändert sich das auch für Bewerber. Die Richtlinie sieht vor, dass der Arbeitgeber den Bewerbern ihr Einstiegsgehalt bzw. die mögliche Gehaltsspanne mitteilt oder die Eingruppierung in Tarifgruppen. Ziel ist es hier, dass eine fundierte und transparente Verhandlung über das Entgelt gewährleistet ist. Und das bedeutet tatsächlich in der Praxis, dass man irgendwann im Bewerbungsverfahren hier das Einstiegsgehalt mitteilen muss. Idealerweise, muss man ganz ehrlich sagen, passiert das schon in der Stellenausschreibung. Wie das heute schon häufig beim öffentlichen Dienst der Fall ist oder wenn bestimmte Unternehmen tarifgebunden sind, dass die da die Entgeltgruppe, die Tarifgruppe mitteilen. Das muss aber nicht sein und gerade kleinere Unternehmen sträuben sich so ein bisschen davor, in einer Ausschreibung schon ihre Gehaltsstruktur darzulegen, zu sagen, was sie tatsächlich zahlen. Es kann also auch, muss nicht in der Stellenausschreibung sein, es kann auch später sein. Was später genau heißt, das wird quasi die Praxis nachher zeigen. So, es muss nämlich dem Ziel Rechnung tragen, dass eine fundierte Verhandlung über das Entgelt möglich ist. Das heißt eigentlich vor dem Vorstellungsgespräch. Und so sagt es auch die Richtlinie, dass vor dem Vorstellungsgespräch das Entgelt mitgeteilt wird. Man wird es sicherlich aber auch noch im Vorstellungsgespräch machen können, wenn es nicht das letzte Vorstellungsgespräch ist. Und das wird tatsächlich die Praxis zeigen. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, weil das in der Praxis häufig passiert. Nach der Richtlinie dürfen Sie Ihre Bewerber nicht mehr nach dem bisherigen Gehalt fragen.
Okay, spannende Infos bis hierhin. Ich glaube, jetzt wissen wir schon mal, um was es geht. Wie gehen jetzt die Unternehmen mit diesem Thema um? Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal in die Details ein und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können sich schon mal was zum Mitschreiben schnappen, denn ich glaube, jetzt wird's konkret. Wir haben schon gesagt, eines ist sicher, es sind deutlich mehr Gehaltsstrukturen in Unternehmen offenzulegen. Das dürfte eine große Herausforderung für viele deutsche Unternehmen sein, da das Thema Gehalt ja bisher mehr oder weniger auch tabu war. Also fangen wir mal mit der Berichtspflicht an. Die wird ja deutlich ausgeweitet, auch auf kleinere Unternehmen. Das haben Sie gerade schon gesagt, Frau Einfeld. Wann und in welcher Frequenz müssen Unternehmen künftig über ihre Entgeltstruktur berichten?
Das richtet sich tatsächlich nach der Unternehmensgröße. Ab 150 Mitarbeitern trifft die Unternehmen die Berichtspflicht tatsächlich schon im nächsten Jahr für das jetzige Jahr, also in 27 für das Jahr 26. Die Unternehmen, die mehr als oder die mindestens 250 Beschäftigte haben, müssen dann jährlich berichten. Die zwischen 150 und 250 müssen nur alle 3 Jahre berichten. Und die Unternehmen ab 100 Beschäftigte, die haben noch ein bisschen mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten. Die sind erst in 2031 dran mit der Berichtspflicht für 2030 und dann auch nur alle 3 Jahre. Nach der Richtlinie kann der nationale Gesetzgeber Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten von dieser Berichtspflicht ausnehmen. Und wir hoffen alle, dass der deutsche Gesetzgeber das auch wirklich so macht. Das ist so in der Expertenkommission, in dem Bericht der Expertenkommission auch vorgeschlagen worden. Losgelöst von der allgemeinen Berichtspflicht nach außen gibt es dann aber auch noch die Berichtspflicht nach innen. Und die gilt schon ab 50 Arbeitnehmer. Da muss nämlich das Unternehmen seinen Mitarbeitern transparente Informationen zu den Vergütungsstrukturen mitteilen. Also nach welchen Kriterien sich das Entgelt zusammensetzt und wie die einzelnen Entgelthöhen sind und die Entwicklungschancen oder die Entwicklungen des Entgeltes ist. Das ist also nach innen und da ist eine deutlich geringere Schwelle.
Puh, das waren jetzt ganz viele Zahlen. Versuchen Sie oder helfen Sie mal ein bisschen Klarheit zu schaffen. Also heißt das, vor dem 7. Juni 2027 müssen Unternehmen nicht tätig werden oder zumindest bis zur Verabschiedung der nationalen Gesetzesnovelle im Juni 2026?
Es wäre tatsächlich ziemlich fatal, wenn die Unternehmen bis dahin abwarten. Also aus unserer Sicht empfehlen wir ganz dringend, dass die Unternehmen jetzt schon aktiv werden, weil gegebenenfalls, je nach den Gegebenheiten im Unternehmen, hier schon erhebliche Vorarbeit zu leisten ist. Die Richtlinie sieht nämlich vor, dass Arbeitgeber Vergütungsstrukturen festlegen, die gewährleisten, dass bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit es keine geschlechtsspezifischen Entgeltunterschiede mehr gibt, die nicht durch objektive geschlechtsneutrale Kriterien gerechtfertigt werden. Das heißt tatsächlich, dass die Arbeitgeber jetzt schon tunlichst gehalten sind, zu prüfen, ob sie überhaupt Vergütungsstrukturen besitzen und ob die Gehälter, die sie zahlen, anhand von bestimmbaren Kriterien festgelegt werden. Da zeigt sich nämlich, dass das in der Praxis gerade in kleineren Unternehmen gar nicht der Fall ist. Nicht, dass da ins Blaue raus Gehälter gezahlt werden, aber wirklich objektiv festlegbare oder definierte Kriterien gibt es eben häufig nicht. Und wenn es Strukturen gibt, dann müssen diese überprüft werden, ob die Kriterien halt auch wirklich objektiv und geschlechtsneutral sind. Und da sieht man schon, dass das möglicherweise einen erheblichen Arbeitsaufwand bedeutet, nämlich insbesondere, wenn es solche Strukturen noch nicht gibt, dann muss man solche nämlich erst schaffen. Zusätzlich, wenn es solche Strukturen gibt, müssen die Gehälter als solche auch nochmal dahingehend überprüft werden, ob es hier ein geschlechtsspezifisches Gefälle gibt. Die bestehenden Strukturen müssen aufgearbeitet werden, sodass dann, wenn die Berichtspflicht nächstes Jahr dann kommen wird, dass die auch schon verarbeitet werden können. Es gibt also schon viele Dinge, die jetzt klar sind, dass sie auf die Unternehmen zukommen, wo es keinerlei Grund gibt, das noch nicht in Angriff zu nehmen, weil wenn das Gesetz da ist, und das mag auch erst nach Juni diesen Jahres kommen, im nächsten Jahr wird die Berichtspflicht bestehen und dann ist es gegebenenfalls sehr knapp.
Das Thema Reporting spielt dabei wahrscheinlich auch eine große Rolle, oder?
Ja, gerade in dem Zusammenhang brauchen die Unternehmen ja Informationen, Daten, die sie zu diesem Bericht zusammenfassen können. Und diese Bestandsaufnahme, ja, entweder muss ich überhaupt die Strukturen schaffen, wenn ich sie aber habe, muss ich trotzdem Daten erheben, die dann in den Bericht einfließen können. Und das kann und sollte ich jetzt schon alles vorbereiten. Einfach die Strukturen schaffen, um diesen Bericht idealerweise digital zusammenzuziehen.
Mhm. Laut EU-Richtlinie sollen ja zukünftig durchschnittliche Entgelte, das haben Sie ja eben auch schon erwähnt, aber auch Entgeltspannen transparent gemacht werden, und zwar zu Beschäftigten mit vergleichbaren Tätigkeiten. Wie um alles in der Welt legen Unternehmen eine solche Gleichwertigkeit verschiedener Jobs fest? Wie geht man daran? Wie bewertet man das? Ich stelle mir das nahezu nicht realisierbar vor.
Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, der in der Praxis häufig übersehen wird. Es geht nicht um gleiches Geld für gleiche Arbeit, sondern um gleiches Geld auch für gleichwertige Arbeit. Und damit können ganz unterschiedliche Tätigkeiten in eine, sage ich jetzt mal, Entgeltgruppe fallen, weil sie eben gleichwertig sind. Die Gleichwertigkeit orientiert sich an fachlichen Anforderungen und Belastungen, an physischen und psychischen Anforderungen, die dann letztendlich in eine Bewertung einkommen. Das heißt, sie machen erstmal eine Bestandsaufnahme jeder einzelnen Stelle. Was habe ich für Qualifikationsanforderungen, was für einen Schulabschluss, besondere Berufserfahrung etc. Dann gucke ich mir an, was für Verantwortungen sind da, sowohl was das Finanzielle angeht, was Personalverantwortung angeht. Was habe ich für Stressfaktoren? Bin ich fristengebunden? Bin ich im Kundenkontakt? Was habe ich an physischen Herausforderungen? Arbeite ich draußen bei Wind und Wetter oder sitze ich an meinem Schreibtisch? Das sind alles Punkte, die muss man einmal festlegen, aufnehmen und dann im Rahmen am besten von der Matrix bewerten. Und dann kann man dann gucken, welche Tätigkeiten tatsächlich vergleichbar sind, um als Grund auf der Grundlage die Vergütungsstruktur zu machen. Das A und O ist also tatsächlich, ich muss erst mir mal die Stellen angucken, idealerweise über Stellenbeschreibungen, die mehr als die reine Tätigkeit beinhalten, sondern darüber hinaus auch Qualifikationen und Rahmenumstände angeben.
Wer ist denn eigentlich im Unternehmen für die neue Kategorisierung oder diese neue Matrix, von der Sie gesprochen haben, all dieser Jobs verantwortlich? Schafft das denn die Personalabteilung allein?
Das hätten viele Beschäftigte oder viele Führungskräfte gerne, aber das geht gar nicht. Gerne wird diese Verantwortung in der Personalabteilung übertragen. Aber wie soll die Personalabteilung wissen, was die Anforderungen an jede einzelne Stelle sind? Und deswegen ist das eigentlich eine Gesamtaufgabe für die ganze Führungsriege in einem Unternehmen. Die Personalabteilung ist hier auf die Mitwirkung der Führungskräfte angewiesen. Da muss nämlich tatsächlich jede Abteilung oder Abteilungsleiter, Bereichsleiter, wie auch immer erstmal definieren, welche Anforderungen bei welcher Stelle er hier setzt, was gegeben ist. Und das kann er, da muss er dann der Personalabteilung mitteilen, die dann daraus die Matrix erstellen kann. Aber die Vorarbeit, nämlich tatsächlich diese Erhebung, das kann die Personalabteilung selber gar nicht inhaltlich machen.
Spielt eigentlich der Betriebsrat in diesem ganzen Prozedere auch eine Rolle? Also muss er bei der Festlegung dieser Gehaltsstrukturen da auch mit einbezogen werden?
Ja, das Ganze, also Vergütungsstrukturen, unterliegt der echten Mitbestimmung. Das heißt, ich brauche die tatsächliche Zustimmung des Betriebsrates. Es ist keine Anhörung oder Beratung, sondern der Betriebsrat muss der Struktur zustimmen. Und wenn ich die Zustimmung nicht kriege, muss ich die versuchen, im Rahmen einer sogenannten Einigungsstelle zu bekommen. Und da sehen Sie auch nochmal, wenn ich jetzt den Betriebsrat davon überzeugen muss, was ich für gut und richtig halte, dass die Zeit eventuell sehr knapp wird, so eine Struktur, wenn ich keine habe, einzuführen oder eine gegebene Struktur zu ändern.
Mir kommt da noch eine Besonderheit in den Sinn. Ich hoffe, Sie können mir da auch ein bisschen Klarheit verschaffen. Wie sieht's denn eigentlich bei Unternehmen aus, die Tarifverträge haben?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, die heiß diskutiert wird. Das Entgelttransparenzgesetz geht von einem sogenannten Tarifvorrang aus und sagt, was heißt, wenn der Arbeitgeber tarifgebunden ist oder Tarifverträge anwendet, dass dann unterstellt wird, dass das alles geschlechtsneutral und wunderbar ist. Das sieht die Richtlinie nicht vor. Das heißt, die schweigt sich dazu aus. Und die große Frage ist jetzt, ob dieser Tarifvorrang, der in Deutschland bislang gilt, ob der beibehalten werden kann. Die Expertenkommission empfiehlt das. Ob das aber konform mit der Richtlinie ist, das wird sich irgendwann erstmal durch eine Entscheidung beim EuGH zeigen. Wir gehen im Moment tatsächlich aber eher davon aus, dass dieser Tarifvorrang bestehen bleibt, weswegen die Arbeitgeber, die tarifgebunden sind, Tarifverträge anwenden, sich vielleicht etwas entspannter zurücklehnen können, was die Strukturen angeht.
Okay. Ich glaube, wir sehen schon an diesem Punkt im Podcast, die Entgelttransparenzrichtlinie verschafft den Unternehmen erneut reichlich Arbeit. Die Umsetzung bindet ziemlich viel zeitliche, aber auch personelle Kapazität, die viele Unternehmen meiner Erfahrung nach und ich glaube auch Ihrer Erfahrung nach, Frau Einfeld, schlicht und ergreifend einfach gar nicht haben.
In der Tat.
Daher kommen wir jetzt nicht um die Frage herum, finde ich. Frau Einfeld, was passiert, wenn Unternehmen diesen Pflichten nicht nachkommen? Also wenn sie nicht gesetzeskonform berichten?
Tatsächlich nach der Richtlinie sind Sanktionen mit abschreckender Wirkung vorgesehen. Was heißt das im Einzelnen? Bußgelder. Also wenn ein Unternehmen dem nicht nachkommt und Behörde das erkennt und sieht, dann können Bußgelder verhängt werden. Wichtig ist aber ansonsten, das haben wir allerdings heute auch schon, das ist Schadenersatz, Entgeltanpassung nach dem AGG, nach dem Entgelttransparenzgesetz wegen geschlechtsbezogener Diskriminierung und auf Gleichbehandlung. Das haben wir weiterhin. Wir gehen aber davon aus, dass sich das deutlich ausweiten wird, weil eben mehr Transparenz geschaffen wird diesbezüglich.
Und gesetzt dem Fall, es wurde sauber dokumentiert und geprüft und Dabei stellt sich jetzt doch heraus, dass im Unternehmen immer noch ein nennenswerter Gender Pay Gap vorherrscht.
Hier sieht die Richtlinie vor einen bestimmten Schwellenwert, das heißt 5%, wenn das Entgeltgefälle mehr als 5% noch ist und dieses Entgeltgefälle nicht durch objektive Kriterien begründet werden kann. Das kann ja sein, nur weil es unterschiedliche Vergütung gibt, heißt das nicht, dass es nicht gerechtfertigt sein kann. Also nur wenn das nicht gerechtfertigt werden kann und nicht innerhalb von 6 Monaten abgeschafft werden kann, dann sieht die Richtlinie vor, dass es dann ein innerbetriebliches Prüfverfahren gibt, wo der Arbeitgeber zusammen mit dem Betriebsrat sich das angucken muss und dann letztendlich eine gemeinsame Entgeltbewertung vornehmen muss. Und das Blöde daran ist, dass diese gemeinsame Entgeltbewertung den Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt werden muss. Das heißt, damit wird es noch transparenter und wird möglicherweise Klagen nach sich ziehen. Und die Richtlinie sieht vor, dass diese Entgeltbewertung auch der Überwachungsstelle mitgeteilt werden muss. Nach der Richtlinie muss eine Stelle, Behörde oder wer auch immer benannt werden, die die Einhaltung des Gesetzes und dieser Vorgaben überwacht. Das kann natürlich dann auch sehr unangenehm sein und wieder das Bußgeld, wie eben erwähnt, nach sich ziehen.
Mhm. Gibt es denn auch sogenannte Korrekturmaßnahmen oder sowas, was in Frage kommen kann?
Ja, tatsächlich. Das Einzige ist, sie müssen die Entgelder dann anpassen, dass die Struktur passt. Ne, das kann nach oben sein, das kann nach unten möglicherweise sein. Gegebenenfalls kann man auch Begründungen für die unterschiedliche Behandlung finden, aber das ist dann letztendlich nicht wirklich eine Korrektur. Ne, aber es ist tatsächlich nur Entgeltanpassung.
Mhm. Das finde ich jetzt aber schon ziemlich spannend. Sie sagen, es kann auch eine Entgeltangleichung gegebenenfalls nach unten passieren. Was bedeutet das denn für den betreffenden Arbeitnehmer oder die betreffende Arbeitnehmerin? Eine tatsächliche Gehaltskürzung? Geht das so einfach? Ich glaube ja, Arbeitgeber sind ja auch immer noch an bestehende Verträge gebunden. Oder?
Ja, klar sind die Arbeitgeber weiter an die Verträge gebunden. Deswegen ist das ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und da muss man sagen, dass das in der Praxis wahrscheinlich eher seltener der Fall sein wird, dass nach unten angepasst werden kann. Das kann unter bestimmten Voraussetzungen sein, wenn es zum Beispiel eine tarifliche Vergütungsstruktur ist, die kann dann über die Tarifvertragsparteien nach unten angepasst werden. Wenn es eine Betriebsvereinbarung gibt, die die Vergütungsstruktur hergibt, die wird angepasst, dann kann das eine Reduzierung des Entgeltes mit sich haben. Wenn das aber individuell ausgehandelt ist, dann gilt immer noch das sogenannte Günstigkeitsprinzip. Das heißt, das Ausgehandelte ist dann das Maßgebliche und dann wird es extrem schwer. Das muss man sich echt im Einzelfall angucken, ob es da eine Möglichkeit gibt. Aber es wird dann schon sehr schwer. Möglicherweise hat man einzelne Entgeltbestandteile, die man streichen kann. Aber ansonsten befürchten wir, dass es eher eine Anpassung nach oben gibt und damit teuer wird.
Mhm. Ich hätte noch einen anderen Punkt, auf den ich gerne nochmal zu sprechen kommen wollte. Sie hatten erwähnt, dass eine unternehmensinterne Bewertung stattfinden muss, wenn das geschlechtsspezifische Gefälle größer ist als 5%. Bedeutet das, 5% Gefälle ist tolerierbar? Ist es nicht eigentlich streng genommen auch immer noch eine Gender Pay Gap?
Ja, es ist immer noch ein Gender Pay Gap, aber ich glaube, das ist ja einfach auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Wenn das Gefälle weniger als 5% ist, kann ja immer noch jeder Arbeitnehmer, der hier benachteiligt ist, selber entsprechende Ansprüche geltend machen. Die Frage ist aber halt, ob es dann diese große Keule geben muss, die ich eben beschrieben habe, mit der Entgeltbewertung, mit der Übergabe an die die Überwachungsstelle, mit der Zurverfügungstellung an die Arbeitnehmer. Das ist das, wo die Richtlinie einfach den Schwellenwert sieht und sagt, naja, bis 5% schieben wir das eher auf die Ebene des individuellen Arbeitnehmers ab.
Okay. Ich habe eben ja gesagt, die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen sich Stift und Papier schnappen zum Mitschreiben. Ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Punkt, um einmal alles ruhen zu lassen, kurz durchzuschnaufen und die Infos, die vielleicht mitgeschrieben wurden, auch einmal zu überprüfen. Wir haben jetzt ziemlich viele Infos hier rausgehauen. Ich finde, Frau Einfeld, vielleicht helfen Sie mir jetzt nochmal ganz kurz und knapp alles runterzubrechen. Was sind denn in den kommenden Monaten die wichtigsten Do's und Don'ts für mittelständische Unternehmen?
Also tatsächlich das Allerwichtigste ist, es nicht aussitzen und abzuwarten. Das ist eigentlich das größte Don't, nichts zu tun. Ja, also wesentliche Empfehlung ist, sich bereits jetzt damit zu beschäftigen, jetzt schon zu prüfen, habe ich eine Vergütungsstruktur? Wenn ja, was sind die Kriterien, nach denen ich die Vergütung bemesse? Habe ich Stellenausschreibungen? Wenn ich keine Vergütungsstruktur habe, muss ich sofort in die Bestandsaufnahme gehen, Stellenbeschreibungen erstellen. Wenn ein Betriebsrat vorhanden ist, den rechtzeitig mit ins Boot nehmen, weil wenn ich ihn in das Verfahren schon mit einschalte, kriege ich nachher möglicherweise schneller die Zustimmung. Ansonsten, wenn jetzt Mitarbeiter eingestellt werden, aufpassen, welche Gehälter ich anbiete, gebe ich da besonders hohe Gehälter. Wenn ich das mache, dokumentieren Sie die Kriterien, warum welches Gehalt gezahlt wird, insbesondere wenn das von bestehenden Gehältern abweicht. Das sind eigentlich so die wesentlichen Do's. Als Don't ist tatsächlich einfach nichts tun. Das ist ein absolutes Don't.
Mhm. Danke für die Zusammenfassung. Abschließend wäre ich Ihnen noch dankbar für eine persönliche Einschätzung. Ist die EU-Richtlinie letztlich ein Vorteil für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber ein unzumutbarer Mehraufwand für Unternehmen, gerade für KMUs?
Also hier muss man, glaube ich, zunächst erstmal vorwegstellen, das Ziel, was mit der Richtlinie verfolgt ist, ist natürlich richtig und wichtig. Und ich glaube, man muss dann auch unterscheiden, ob es in den Unternehmen bereits entsprechende Vergütungsstrukturen gibt oder nicht. Weil wenn es die Strukturen schon entsprechend gibt, ist, glaube ich, der Aufwand durch die Richtlinie wahrscheinlich verhältnismäßig gering. So, und dann profitieren natürlich in erster Linie die Arbeitnehmer davon, weil die gegebenenfalls mehr Entgelt kriegen. Die können prüfen, warum sie welches Entgelt bekommen und ob sie eventuell benachteiligt werden. Aber auch für Arbeitgeber hat es dann durchaus Vorteile, da eine solche transparente Struktur Ruhe in die Belegschaft bringt. Weil es gibt nichts, was Arbeitnehmer mehr triggert oder was die mehr umbringt, als wenn sie das Gefühl haben, dass der andere mehr verdient und dass sie selber benachteiligt werden. Also insofern kriegt man damit auch zumindest in dem Punkt deutlich mehr Ruhe in die Belegschaft rein, mehr Betriebsfrieden. Und man kann natürlich nach außen damit auch werben, dass man hier transparente Strukturen hat und dass es keine Geschlechterdiskriminierung gibt. Aber, und das ist das, was Sie wahrscheinlich eben damit meinten, wenn es die Strukturen noch nicht gibt. Und das ist leider, was heißt leider, aber das ist in der Sache halt wirklich bei vielen kleineren und mittleren Unternehmen der Fall, dass es solche Strukturen eben noch nicht gibt. Dann ist es echt ein enormer Arbeitsaufwand, der jetzt auf die Unternehmen zukommt. Und hier darf man die Richtlinie auch nicht alleine sehen. Ja, man muss das ja in Zusammenhang mit den ganzen anderen Richtlinien und Berichtspflichten und so weiter, die da kommen, möglicherweise wieder abgeschafft werden, aber im Moment halt noch vor der Brust sind, muss man das ja alles zusammen sehen. Und gerade in der jetzigen wirtschaftlichen Lage wird das tatsächlich viele Unternehmen hoffnungslos überfordern, eben solche Strukturen zu schaffen, allen Anforderungen der Richtlinie gerecht zu werden. Sie haben das eben schon angesprochen, überhaupt nicht die personellen Kapazitäten, um das zu machen.
Mhm. All das, was wir heute gehört haben, klingt ganz danach, als steht der Arbeitswelt, wie wir sie jetzt bisher kannten, ein gewaltiger Umbruch bevor. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden mancherorts völlig neu kategorisiert, aber für die Arbeitgeber, die Unternehmen, das haben wir heute ausführlich gehört, das bedeutet jetzt erst einmal ein enormer Kraftakt, bevor es dann später leichter wird. Liebe Frau Einfeld, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns heute im Deep Dive mitgenommen haben rund um das Thema Entgelttransparenzrichtlinie.
Auch von meiner Seite aus viel Erfolg und bis bald.
Und auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns Ihr Ohr geschenkt haben im RSM Ebner Stolz Mittelstandstalk. In unserer nächsten Episode werfen wir einen Blick auf das Thema M&A Readiness. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder mit dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.